Das Sommermärchen 2.0 oder ist es schon 3.0, 4.0? Ich weiß es nicht. Jedenfalls nimmt dieses potenzielle Märchen ja so langsam Fahrt auf. Die deutsche Mannschaft gewinnt auch ihr zweites Spiel bei der Heim-EM und damit herzlich willkommen zu Kicker Daily. Mein Name ist Michael Bächle und bei mir der Mann, der bei uns im Podcast immer so performt wie Xherdan Shaqiri bei den großen Turnieren, Thomas Hiete. Hallo.
Vielen Dank, Michael. Der Kraftwürfel des Kicker, würde ich sagen. Aber um gleich rüber zu gehen, wir haben auch ein Schwergewicht der Fußballwelt heute bei uns. Und zwar einer, der weiß, wie es geht, Europameister zu werden. 1996 war er nämlich dabei, als Deutschland seinen letzten EM-Titel holte. Freddy Bobic, schön, Freddy, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ja, hallo zusammen. Bin sehr froh, bei euch zu sein.
Ja, Freddy, bevor wir nochmal zurückblicken auf das Turnier vor 28 Jahren, werfen wir den aktuellen Blick auf gestern. Wo hast du Deutschland gegen Ungarn gesehen und vor allen Dingen, wie hat es dir gefallen?
Ich war auf einer schönen Kundenveranstaltung in Erfurt und habe das mit rund 50 Leuten ungefähr gesehen. Es hat wirklich Spaß gemacht, Stimmung war herausragend, als wir das auf dem Großbildleinwand gesehen haben. Es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu schauen. Es ging ein bisschen hin und her und war ja auch ein spannendes Spiel eigentlich, muss man sagen, wenn man es so ein bisschen analysiert.
Genau, dann lass uns doch gleich mal in die Analyse starten mit dem Kapitän, finde ich. Ilkay Gündoğan, wie gegen Schottland, meiner Meinung nach eine sehr starke Leistung des deutschen Kapitäns, Spieler des Spiels, auch im Kicker, Note 1,5. War er das auch für dich oder hast du dann noch jemand anderen auf dem Zettel?
Nein, der war auf jeden Fall sehr prägend. Natürlich hat er ein Tor geschossen. Das wird dann immer dann so ein bisschen manchmal extrem positiv dargestellt. Für mich ist er immer positiv eigentlich. Das wurde ja vor dem Turnier so ein bisschen über ihn spekuliert auch. Verstehe ich überhaupt nicht. So war es früher bei Toni Kroos auch immer. Ja, jetzt sind beide da, beide lieben den Ball, wie ich sag. Ja, also sie sind der Freund vom Ball, der klebt ihnen am Fuß, sie sind ballsicher und das hat man auch gestern wieder gesehen, auch torgefährlich noch dazu, können entscheidende Pässe spielen und für Ilkay habe ich mich persönlich gefreut, auch weil er einfach ein guter Typ ist, die Mannschaft auch gut mit anführen kann, mit Toni Kroos zusammen und dass er jetzt auch noch ein Tor geschossen hat, ist natürlich sehr, sehr wichtig gewesen. Es war ein wichtiges Tor zum 2:0, darf man nicht vergessen, weil die Ungarn waren ja auch ein bisschen dran, in der Phase den Ausgleich zu machen. Deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass unser Kapitän ja vorangegangen ist und auch dieses schöne Tor gemacht hat.
Nun war gegen Ungarn nicht alles perfekt. Manuel Neuer bekam Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Gibt es etwas, was bei der Mannschaft für dich Sorgen bereitet? Zum Beispiel Leroy Sané, bei dem man das Gefühl hat, er will sein Erfolgserlebnis irgendwie unbedingt erzwingen, wenn er von der Bank kommt?
Ja, ist auf jeden Fall ein belebendes Element, Leroy. Wir wissen ja eigentlich, dass er eigentlich alles kann, ja. Und das Einzige, was ihm ein bisschen abgeht, ist so diese letzte Zielstrebigkeit, ob beim Abschluss oder vielleicht auch beim letzten Pass, wo man sich dann wundert eigentlich, weil er eigentlich so mit der beste Techniker eigentlich in der Mannschaft ist. Das fehlt ein bisschen, aber du hast, glaube ich, gut angesprochen, jetzt auch Manuel Neuer, das müsste man eigentlich ja sehr stark herausheben. Er war gestern von der ersten Sekunde an total wach, fit, hat uns wichtige Bälle rausgeholt. Das Einzige, was man, ich würde jetzt nicht nur auf Leroy gehen, sondern was trotzdem klar zu sehen war, wir hatten Probleme bei gegnerischen Standards, wir hatten Probleme manchmal über die Außen. Die Ungarn sind zu sehr guten Torchancen gekommen. Ich sage ja, wir haben einen sehr guten Torwart gestern gehabt mit Manuel Neuer, der die wichtigen Dinge weggemacht hat in den entscheidenden Phasen. Also es war nicht so reibungslos, dieses 2:0, aber das ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau, so ist es eben. Es war klar, dass gegen die Ungarn es ein bisschen schwieriger wird, weil auch die was dagegen setzen können und so wird es auch gegen die Schweiz sein. Also trotzdem muss man erstmal die Spiele gewinnen, aber man hat auch sehr viel zugelassen und irgendwann in der K.O.-Phase kommen ja natürlich auch Gegner mit noch einer höheren Qualität. Da muss man schon ein bisschen besser und kompakter stehen und nicht so einfach die Chancen zulassen.
Jetzt hast du gerade schon das Spiel gegen die Schweiz angesprochen. Das Achtelfinale ist ja jetzt fix. Es geht allerdings noch um den ersten Gruppenplatz. Wie würdest du da jetzt rangehen, wenn du Julian Nagelsmann wärst? Würdest du rotieren oder diese eingespielte Elf so belassen?
Ich glaube, so wie ihn einschätzt, wird er wahrscheinlich erstmal die Mannschaft so spielen lassen, wie sie im Endeffekt jetzt auch in den ersten zwei Spielen begonnen hat. Warum soll man was wechseln, wenn irgendwas funktioniert? Aber sicherlich wird er auch vielleicht dem einen oder anderen dann schon früher im Spiel die Chance geben, auch reinzukommen. Je nach Ergebnis, ist klar, uns reicht ein Punkt. Ja, also wir können da eigentlich gefühlt entspannter bisschen in das Spiel gehen als die Schweizer. Die kommen auch weiter zwar, aber die müssen ja auf jeden Fall irgendwo was liefern auch. Die wollen ja sicherlich das Prestige, das darf man auch nicht vergessen. Und man muss mal sehen, wie jetzt auch heute dann die anderen Gruppen spielen, weil dann kann man auch schon ein bisschen erahnen, gegen wen man vielleicht im Achtelfinale trifft. Ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann mit der gleichen Mannschaft auftritt.
Julian Nagelsmann hat ja auch allen Spielern im Vorfeld des Turniers ihre ganz persönliche Rolle für dieses Turnier erläutert. Wie wichtig ist denn sowas, wenn jeder Spieler weiß, wo genau stehe ich innerhalb der Mannschaft auch?
Das ist sehr wichtig, dass er jedem das Gefühl gibt, dass er gebraucht wird. Ein Turnier gewinnt man nicht mit den ersten Elf, sondern gewinnt man mit dem ganzen Team. Und es ist auch sehr wichtig, auch die Spieler, die vielleicht jetzt nicht in der Startelf sind, immer gut bei Laune zu halten, ihnen Minuten zu geben, wenn es möglich ist, so wie gestern ja auch. Kam noch Führig rein und Undaf rein, die haben ihr EM-Debüt gemacht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass jeder richtig auch heiß ist auf seine Situation, auf seine Rolle, die er spielen kann in bestimmten Situationen. die auch sicherlich in dem Turnier kommen werden, wo man den einen oder anderen Spieler vielleicht braucht. Ja. Und das hat man ja ganz klar auch bei Emre Can gesehen. Er ist als letztes mit aufgesprungen auf den Zug und hat jetzt schon zwei Einsätze gemacht und beide Einsätze, Kurzeinsätze, waren sehr eindrucksvoll. Ist ein gutes Gefühl für Julian zu merken, ich kann mich auf alle verlassen, weil das ist der Schlüssel am Ende des Tages. Kann ich auch aus der Vergangenheit so erzählen, dass das wirklich jeder Spieler auch eine Wichtigkeit hat und auch gebraucht wird, weil es gewinnt nie die besten Elf, es gewinnt immer der beste Kader, der am meisten zusammenhält.
Freddy, da sind wir schon bei 1996, da hattet ihr extremes Verletzungspech in England und habt den Kader gebraucht. Wie war das damals mit den Rollen? Ich meine, du bist als Startelf-Spieler ins Turnier gegangen, hast in drei Spielen auch im Viertelfinale gegen die Kroaten in der Startformation gestanden, hast dich dann verletzt. Wie sind deine Erinnerungen an dieses Turnier damals?
Wir haben uns ja letztens auch getroffen vor dem EM-Turnier jetzt. Das war ganz schön und da haben wir sicherlich nochmal ein paar alte Sachen so erzählt, wie das alles so passiert ist. Bertie Vogts hat davon auch ein bisschen erzählt, auch warum der Star die Mannschaft war, wie wenn er es schon gerochen hätte vor dem Turnier. Und es war wirklich gefühlt so. Also außer Oliver Reck, René Schneider, glaube ich, und Oliver Kahn haben eigentlich alle gespielt. Ja, alle wurden gebraucht, ja, alle waren wichtig. Wir sind ausgefallen, so wie die Fliegen im Endeffekt, so nacheinander. Der eine verletzt, der andere verletzt, ja. Aber irgendwie hast du immer das Gefühl gehabt, diese Mannschaft kann nichts umwerfen und die Mannschaft hält zusammen. Und egal, wer dann aufs Feld kommt, wird seinen Job erfüllen. Und genauso war es bis ins Finale, bis Oliver Bierhoff, der dann auch eigentlich nur einmal, glaube ich, gegen Russland gespielt hat und dann plötzlich im Finale wieder eingewechselt wird und die zwei Tore macht und das Golden Goal macht. Also jeder hat so seine Rolle gespielt. Und das ist, glaube ich, ein gutes Gefühl gewesen bei dieser Mannschaft, sehr außerordentlich gewesen, mit Topstars auch drin, mit Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann, Icke Hässler, Andi Möller. Jeder hat wirklich sein Ego komplett der Mannschaft übertragen, damit die Gruppe stärker wird. Das war unser Geheimnis damals. Wir waren wirklich nicht die besten Elf, aber ich habe immer gesagt, wir waren der beste Kader.
Wenn wir jetzt auf das ganze Turnier heute schauen, ist Deutschland für dich jetzt auch mit diesen ersten beiden Spielen der Top-Favorit plus Heimvorteil? Oder wen siehst du da nach den ersten Spielen, nach den ersten Eindrücken jetzt ganz vorne?
Ja, Heimvorteil ist erstmal ganz wichtig, ja, muss man ganz klar sagen. Ja, das trägt uns natürlich. Und dieses erste Spiel auch gegen Schottland, das Gott sei Dank ein einfaches für uns am Ende des Tages war, hat uns schon natürlich Erleichterung gegeben, weil das erste Spiel ist immer ein ganz wichtiges Spiel, um gut ins Turnier zu starten, auch nicht unter Druck zu kommen in der Gruppe. Das hat man gestern auch gesehen, die Jungs, die waren voller Selbstvertrauen und haben an sich geglaubt und wussten, dass sie irgendwann auch vielleicht das Tor dann auch machen. Das war auch gut, dass wir ein paar schwierige Situationen hatten. Deswegen kann man ja klar sagen, ja, man hatte 7-1 Tore, man hatte 6 Punkte. Ja, man ist weiter. Aber nochmal, auch diese Europameisterschaft beginnt erst richtig im Achtelfinale. Ja, dadurch, dass auch noch 4 Drittplatzierte weiterkommen, scheiden ja nicht so viele aus. Also ab dem Achtelfinale, da zählt's dann. Da musst du die Tagesform bringen. Da ist kein Ausrutscher mehr erlaubt. Aber wir können mit einem guten Gefühl Richtung K.O.-Phase gehen. Ob wir jetzt ein Top-Favorit sind, ist mir noch zu schnell. Weil wenn ich sehe, wie effektiv die Franzosen gespielt haben, wirklich effizient auch und effektiv. Die Spanier, wie die aufgetreten sind gegen Kroatien, à la Bonheur, muss man sagen. Holland auch, Massen an Chancen, eigentlich guten Fußball gespielt. War zwar enge Ergebnisse, aber du siehst einfach, es ist unheimlich viel Qualität. Und das beste Spiel für mich bis heute, Georgien gegen Türkei, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Ja. Ich habe mich vor den Fernseher gesetzt, habe gesagt, na gut, dann gucke ich es mir halt mal an. Ne. Und von Minute zu Minute wurde ich euphorisch und habe gesagt, was für ein geiles Spiel. Ja. Was für ein Tempo, ein Hin und Her. Und es war wirklich begeistert mit wunderschönen Toren. Da sieht man, wie viel Potenzial auch in diesen Truppen steckt. Viele spielen natürlich auch mit sehr viel Emotion und Euphorie, weil sie vielleicht auch das erste Mal dabei sind. Jetzt schauen wir mal, wie der eine oder andere durchkommt und ab dem Achtelfinale zählt es dann richtig.
Du hast ja jetzt schon uns einen kleinen Überblick gegeben über viele Mannschaften. Zwei hast du noch nicht angesprochen, Slowenien und Kroatien. Familiärbedingt hast du ja wahrscheinlich auch ein bisschen Auge drauf. Verfolgst du die ganz besonders? Gibt es vielleicht eine von beiden, für die auch das Herz ein bisschen mehr schlägt als für die andere?
Das darf ich nicht sagen, ne? Weil dann wäre ja mein Vater oder meine Mutter werden ja sauer normalerweise. Ich gucke beide gerne an. Kroatien ist natürlich eine unheimliche emotionale Truppe. Ja, die haben gestern jetzt auch wieder ihr schlechteres Gesicht gezeigt, haben es auch nicht hinbekommen. Nur unentschieden, ein bisschen unglücklich natürlich zum Schluss, aber trotzdem keine gute Leistung eigentlich gebracht. Sie können viel mehr. Ich werde wahrscheinlich in Leipzig sein beim Spiel gegen Italien, dritte Gruppenspiel. Also es wird spannend sein. Sie müssen gewinnen. Ich will sie mal unter Druck sehen. Das ist mal ganz interessant. Natürlich gucke ich sie sehr gerne an. Und die Slowenen ist für mich einfach phänomenal. Ihr müsst überlegen, ich lebe hier in Berlin, sind 4 Millionen Einwohner. In ganz Slowenien leben 2 Millionen Menschen. Ja, und sie bringen Weltstars raus in allen Ballsportarten oder im Skifahren oder wie auch immer. Luka Doncic im Basketball oder jetzt natürlich auch im Fußball. Wenn man sieht, dass die das geschafft haben und wie sie auch im ersten Spiel toll mit Herz das 1-1 verdient haben gegen Dänemark. Die Slowenen sind ein bisschen kühler, ein bisschen entspannter, sind anders als die Kroaten. Und es gefällt mir auch unheimlich gut. Und ich bin auch innerlich auch ein bisschen stolz, dass Slowenien dabei ist. Da bin ich schließlich geboren. Und das ist für dieses Land was ganz Außergewöhnliches. Die Qualifikation war für sie schon der EM-Titel eigentlich.
Ich kann sagen, ich war gestern live im Stadion bei Albanien gegen Kroatien. Es war unfassbar laut von beiden Seiten. Also das war
ja beide sind ja bekannt dafür, dass sie sehr emotional sind, ne? Beide ja, Nationen, ja. Ne? Ja.
Und es ging auch hin und her. Es war sehr emotional. Schönes Spiel. Freddy, vielen, vielen Dank. Hab eine schöne EM.
Dankeschön.
Vielleicht hören wir uns nochmal wieder im Laufe der nächsten Wochen und Spiele. Und besten Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke euch.
10 Jahre ist sie her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Bersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Insgesamt 23,89 Millionen Zuschauer haben am Mittwochabend das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Ungarn in der ARD gesehen. Das sind rund 1,5 Millionen Zuschauer mehr als beim Eröffnungsspiel gegen Schottland. Bis zu den Rekorden von der WM 2014 ist es aber noch ein etwas weiterer Weg. Den deutschen Finalsieg über Argentinien sahen damals 34,65 Millionen Zuschauer.
Borussia Dortmund könnte Ian Maatsen an Aston Villa verlieren. Der niederländische Außenverteidiger ist ja momentan nur vom FC Chelsea ausgeliehen. Eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro hat der BVB nach Informationen von The Athletic aber verstreichen lassen. Aston Villa hingegen soll bereit sein, diese Summe zu zahlen und sich mit Chelsea bereits auf einen Transfer von Maatsen geeinigt haben. Maatsens Vater hatte zuletzt noch gesagt, man arbeite an einem Verbleib in Dortmund, am Ende seien es aber die Clubs, die es untereinander ausmachen müssen. Ja, wir haben gerade gehört, Freddy Bobic hat das Spiel gestern in Erfurt geschaut. Jetzt wollen wir noch mit jemandem sprechen, der gestern in Stuttgart im Stadion war und jetzt wieder im deutschen EM-Quartier auf dem Trainingsplatz gerade weilt. Ich begebe mich mal zur Wählscheibe.
Die Herzo-Hotline.
Und diesmal haben wir unseren DFB-Reporter Matthias Dersch in Herzogenaurach dran. Hi Matthias.
Hallo.
Ja Matthias, wir sehen dich ja jetzt gerade. Hinter dir ist der deutsche Trainingsplatz. Die Einheit geht gleich los. Wie ist denn die Stimmung im deutschen Lager nach diesem Sieg über Ungarn? Wie erlebst du die Spieler? Wie erlebst du den Staff? Wie erlebst du auch die Fans gestern?
Na, die Stimmung war ja vorher schon nicht schlecht. Und jetzt muss man sagen, könnte sie besser wahrscheinlich kaum sein. Das war natürlich ein extrem wichtiger Erfolg gestern gegen Ungarn. Und ich muss sagen, die Atmosphäre bei dem Spiel, schon vor dem Spiel, bei den Fanmärschen der Ungarn, aber auch bei dem Fanmarsch der Deutschen, da war wirklich eine exzellente Stimmung. Das hat sich dann beim Spiel fortgesetzt und ja, das Ergebnis, der Spielverlauf, der hat natürlich den deutschen Fans sehr gut gefallen, auch der deutschen Mannschaft sehr gut gefallen. Da blickt man jetzt sehr, sehr optimistisch auf das Achtelfinale, das man ja gestern bereits klar gemacht hat.
Mach doch mal einen kleinen Schulterblick. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft schon da ist. Konnte man gestern Abend eine Mixzone schon erkennen? Gab es Blessuren, gab es Verletzungen und sind alle Spieler fit rausgekommen aus diesem Ungarn-Spiel?
Ja, also der Schulterblick, der bringt im Moment noch nichts, ist noch keiner da. Wir warten gerade darauf, hier zusammen mit ein paar hundert Adidas-Mitarbeitern, würde ich sagen, die heute mal zuschauen dürfen, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger als ich, könnte ich mir vorstellen. Ja, gestern gab es keine Meldung über mögliche Blessuren. Mit Blick auf das Schweiz-Spiel hat Julian Nagelsmann ja auch gesagt, er wird da nicht allzu viel ändern, keine 7 Wechsel vornehmen, weil man im Rhythmus bleiben möchte. Also ich rechne da auch mit wenig Änderungen dann im letzten Gruppenspiel. Und ansonsten muss man mal schauen, wie die so durch die Woche jetzt kommen. Es ist ja nicht ganz so viel Zeit bis Sonntag.
Das heißt, heute ist noch ein bisschen lockeres Training und dann Ruhe angesagt oder was steht noch auf dem Programm?
Ja, genau. Das wird heute ähnlich laufen wie in der vergangenen Woche nach dem Spiel gegen Schottland. Das wird heute vor allem ein Spielersatztraining werden für die, die nicht so viel zum Einsatz gekommen sind. Die, die gespielt haben, werden sich regenerieren. Und dann geht ab morgen der Fokus auf das finale Gruppenspiel.
Dann wollen wir dich gar nicht länger aufhalten, Matthias. Du hast natürlich auch ein Training zu beobachten und weitere Eindrücke zu sammeln. Vielen Dank dir für den Moment. Wir werden uns, glaube ich, in den nächsten Tagen noch öfter hören. Danke dir.
Bestimmt. Bis dann. Ciao.
Die Herzo-Hotline.
Und damit sind wir auch am Ende unserer Folge heute angelangt. Wir hoffen, euch hat's gefallen und hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 12:30 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.